Guten Tag auch von mir. Warten ist natürlich nur dann langweilig, wenn man das Ziel nicht so wirklich kennt, ne? Danke für die schöne Geschichte. Die passt auch sehr gut zu meiner Predigt heute. Einige wissen vielleicht, worum es geht. Ich habe mir natürlich gedacht, Adventszeit ist eine Wartezeit. Und am besten wäre es doch, wenn man auch einen Text aus der Bibel nehmen würde, wo es ums Warten geht. Ja, und mir ist natürlich dann sofort eingefallen, ein Text. Und interessant ist halt, dass wenn man den Leuten dann sagt, ja, mein Text ist über die 10 Jungfrauen, dann ist die erste Reaktion so, okay. Und das ist sehr witzig manchmal, aber das ist auch irgendwo nicht verwunderlich. Denn ich habe mal vor 2 Jahren ungefähr, habe ich mal gelesen, dass es circa 12 verschiedene Auslegungen über diesen Text gibt. Ja, dann dachte ich mir, es ist ja auch kein Wunder, dass die Leute dann so reagieren, ja, wenn keiner irgendwann mal weiß, was überhaupt Sache ist. Vielleicht denkt der eine oder andere, okay, ich bin gespannt, auf welche der 12 er sich hier jetzt vorbereitet hat. Ich gebe dir einen Tipp, vielleicht wird es auch eine 13. Ja, und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das richtig ist. Aber ich denke, das richtige Warten, wie wir es heute schon gehört haben, wird in diesem Beispiel so richtig deutlich. Ja, und beim Lesen dieses Abschnitts treffe ich sofort auf ein Problem. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist: Ist der Text überhaupt für uns geschrieben? Ja, und dieses Problem werden einige vielleicht kennen. Ich dachte, wenn man den Kontext so liest, dann könnte man auch meinen, dass das wirklich für die Juden geschrieben ist. Dann fragt sich der eine oder andere vielleicht wieder, wieso predigst du dann darüber? Die Frage ist vielleicht auch berechtigt. Aber was auf jeden Fall zutrifft, wenn wir diesen Text lesen, ist, dass der Herr kommen wird, und zwar wie ein Dieb in der Nacht. Also plötzlich. Und ich denke, deswegen können wir dieses Gleichnis auch auf uns beziehen. Ja, zumindest, jemand sagte mal, nicht alles in der Bibel ist an uns geschrieben, aber von allem können wir etwas lernen. Und ich denke, dass das bei diesem Gleichnis definitiv auch zutrifft. Lass uns Matthäus 25 aufschlagen. Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Ich lese aus der Elberfelder. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns! Er aber sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, das Gute, was heute kommt, das könnt ihr gerne behalten, das Schlechte dürft ihr verwerfen. Bevor wir uns das Gleichnis jetzt hier anschauen, müssen wir vielleicht noch einige Dinge klären. Jesus benutzt dieses Vergleich ja für das Himmelreich mit einer Hochzeit, oder er vergleicht dieses Himmelreich mit einer Hochzeit. Nun, die Hochzeit war aber auch nicht so, wie wir sie heute feiern, die ist ein bisschen anders gewesen damals im Orient, ja. Also hier im Text geht es wohl eher um Brautjungfern, also nicht um die Braut selbst, sondern um die Brautjungfern, die dabei waren. Und angeblich gab es damals zu der Zeit, wo die Leute dann in den Saal reingegangen sind, gab es damals auch so ein Schild, das vorne aufgehängt wurde, um zu zeigen, jetzt ist es voll, jetzt ist keiner mehr willkommen hier. Ja, und deswegen spielt dieses Gleichnis auch darauf an. Und die Lampen, die werden oft sich so als Lampen vorgestellt, die einfach nur wie so Krüge waren, die dann gebrannt haben vorne. Aber hier geht es wohl eher um Fackeln. Wo so ein Stofftuch drin war, ja, der dann angezündet wurde. Und wenn da genug Öl drin war in diesem Gefäß, dann hat diese Lampe mit diesem Stoff so circa 2 Stunden gebrannt. Hat man kein Öl dazu getan, ja, dann ist diese Lampe dieses Stoff kurz aufgeflammt und ist dann erloschen. Ja, und das wird wohl eher hier gemeint sein. Ja, dieses Beispiel, was Jesus benutzt, ist für die Jünger auf jeden Fall sehr bekannt gewesen. Ja, denn die konnten sich damals sehr gut damit identifizieren, mit dieser Hochzeit. Sonst würde Jesus die Geschichte wahrscheinlich nicht erzählen. Er hat immer wieder Geschichten erzählt oder benutzt, mit denen sich die Leute sehr gut identifizieren konnten. Und ein Gleichnis ist in erster Linie dazu da, um mit Hilfe einer Geschichte eine Kernaussage deutlich zu machen oder eine Kernbotschaft rauszubringen. Ich glaube nicht, dass Jesus in diesem Gleichnis sagen will, dass nur 5 Menschen gerettet werden. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Ich denke auch nicht, dass es bei Jesus darum ging, dass das Verhältnis 50-50 sein wird. Ja, die Hälfte wird gerettet, die Hälfte nicht. Obwohl wir uns auch definitiv mal die Frage stellen sollten, dass auch hier durch diesen Raum eine unsichtbare Trennlinie verläuft. Und dessen müssen wir uns auch bewusst werden. Und ich glaube auch nicht, dass nur Frauen gerettet werden. Ja, sonst ständig hier umsonst. Ja, der Schlüsselvers aus diesem Text ist eigentlich nicht ganz schwer. Wenn wir den Abschnitt so lesen, dann sehen wir in dem letzten Vers eigentlich die Kernaussage, die Jesus eigentlich benutzt, um das Gleichnis deutlich zu machen. Ja, und das ist, weil wir nicht wissen, wann der Herr kommt, müssen wir immer bereit sein. Und das ist die Schlüsselaussage, die wir eigentlich aus diesem Gleichnis entnehmen können. Nun, ich habe heute wieder 3 Punkte mitgebracht, wie so immer. Der erste Punkt, den möchte ich mit euch beleuchten, das sind die Wartenden. Im zweiten Punkt möchte ich mit euch darüber reden, was echtes Warten heißt, denn echtes Warten heißt Wachen. Und im dritten Punkt möchte ich darüber sprechen, dass jedes Warten sein eigenes Ende hat. Kommen wir zum ersten Punkt, das sind die Wartenden. Also wenn ich den Text richtig verstehe, dann geht es hier in diesem Abschnitt nicht um ungläubige Menschen. Vielmehr geht es in diesem Abschnitt um 2 Kategorien der Gläubigen. Die eine Art der Gläubigen, das sind die Klugen, die werden hier als klug dargestellt. Das sind die, die wirklich Glauben haben. Die 2. Kategorie, so wie ich es verstehe, sind die Scheingläubigen. Die meinen, dass sie einen Glauben haben, aber in Wirklichkeit fehlt ihnen etwas. In Wirklichkeit wachen sie nicht. Und die werden hier in diesem Abschnitt als töricht genannt. Das ist im Griechischen ist das eigentlich ein dummer Mensch. Entschuldigt jetzt schon mal diesen Begriff, weil den werdet ihr heute häufiger hören. Ja. Was sind die Klugen? Was ist der Kluge? Der Kluge, der weiß ganz genau, was richtig ist und er handelt auch danach. Das ist ein kluger Mensch. Leuchtet ein, wohl? Und in diesem Beispiel nehmen die Klugen ein Ölvorrat mit. Denn die wissen, dass die Lampe zum Leuchten auch genug Öl braucht. Das ist wie wenn ich zum Beispiel eine Nachtwanderung machen würde. Ich würde sagen, ich möchte nachts wandern gehen und ich nehme meine Taschenlampe mit. Und weil ich ja nicht weiß, wie lange ich wandern gehen werde, weil ich nicht weiß, ob ich mich vielleicht verirre oder sonst irgendwo, gucke ich, ob die Batterien voll sind. Ich lege mir noch 2 Ersatzbatterien mit rein, ja, weil ich ja wirklich nicht weiß, wie lange das alles dauert. Das wäre klug, oder? Das wäre richtig klug, auch wenn ihr mir nicht zustimmt. Und dann haben wir die zweite Seite, das sind die Törichten, das sind die dummen Leute. Die wissen ganz genau, was richtig wäre, aber sie tun es nicht. Sie nehmen in diesem Beispiel kein Öl mit. Und das wäre so, wie wenn ich mich zur Nachtwanderung aufmachen würde, würde sagen, ich möchte jetzt eine Nachtwanderung machen, pack mir die Lampe ein und gehe in den Wald. Ohne zu kontrollieren, ob die Batterien überhaupt voll sind. Ohne Batterien überhaupt mitzunehmen. Und Leute, ich glaube, ihr wisst ganz genau, das ist schon ziemlich dumm, oder? Jeder von uns würde sagen, dass das dumm ist. Und wir merken hier, es geht nicht um Unwissenheit. Es geht nicht darum, dass man etwas nicht weiß, sondern es geht wirklich um ein törichtes und ein dummes Verhalten. Aber den Leuten von außen fällt das kaum auf. Also wenn die Leute mich beobachten würden, wenn ich auf die Nachtwanderung gehe und meine Lampe sehen würden, würden sie sagen, boah, der weiß, was er tut. Ne? Nach außen hin fällt das kaum auf, dieser Unterschied. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Das sind 2 Kinder. Sagen wir, es sind eure 2 Kinder. Die warten auf den Bus nach der Schule. Jetzt stehen sie da und an der Tafel steht oben ganz groß, dass der Bus sich verspätet. Jetzt denkt sich ein Kind, okay, ich weiß ja nicht, wann der Bus kommt. Ich warte hier am Steig, bis der Bus kommt, damit ich nach Hause fahren kann. Und der andere denkt sich, boah, warten. Ich gehe zum Edeka, da kann ich ja genauso warten. Ich gucke mal, was es da Neues gibt. Ja, vielleicht gibt es neue Gummibärchen oder was weiß ich. Nun, das eine Kind, das kommt nach Hause und sagt, Mama, der Bus hat sich verspätet, ich habe gewartet und hier bin ich. Mit einmal kommt ein Anruf. Mama, kannst du mich abholen? Hey, was ist denn los? Ja, der Bus hat sich verspätet. Ich habe gewartet, aber der Bus ist schon weg. Nun, was glaubt ihr? Wer von den beiden hat wirklich gewartet? So merken wir, der Erste, ne? Ganz klar, so merken wir, warten kann unterschiedlich definiert sein. Und doch merken wir, es gibt einen gravierenden Unterschied. In beiden Beispielen wissen beide Personen, was richtig wäre. Und trotzdem handelt der eine anders als der andere. In unserem Gleichnis sind 5 junge Frauen, die warten. Und die Klugen, das sind die, die wachen. Die anderen 5, die warten genauso, aber sie wachen nicht. Also können wir ein Fazit daraus ziehen. Jeder, der wacht, der wartet auf Jesus. Aber nicht jeder, der auf Jesus wartet, der wacht auch. Ich wiederhole es nochmal. Jeder, der wacht, der wartet auf Jesus. Aber nicht jeder, der wartet, der wacht. Wenn man so diesen Text liest, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber in den meisten Fällen ist das doch so, man liest den Text und denkt, ja, ich bin schon ein kluger Typ. Also ich kenne keinen, der den Text liest und sagt, boah, Mann, bin ich dumm. Also wir hatten jetzt im Hauskreis, hatten wir auch den Abschnitt von Römer 14, da geht es ja um die Schwachen und die Starken. Und ich habe einfach mal so in den Raum gefragt, wer von euch hält sich für den Starken? Ja, einmal dürft ihr raten. Alle halten sich für den Starken, keiner hält sich für den Schwachen. Und so ist der Mensch. Der Mensch, der ist so selbstsicher, dass er sich eigentlich immer zu den Starken zählt. Überprüfen wir uns aber einfach mal anhand dieses Gleichnisses, ob wir nicht vielleicht doch zu den Dummen gehören. Denn nur dieser Gedanke, der lässt auch zu, dass ich mich von Gott korrigieren lasse. Denn der Gedanke, dass ich der Kluge bin, wird keine Korrektur hervorheben. Verstehen wir das? Ich komme zum zweiten Punkt. Echtes Warten heißt Wachen. Wachen heißt, aktive Vorbereitungen zu treffen. Ich denke mal, das ist uns alles, allen bewusst. Wenn man diesen Text hier wieder liest, gibt Jesus uns das Bild von den klugen Jungfrauen, die sich vorbereitet haben. Ja, das ist eigentlich der gravierende Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Die Klugen, die haben sich vorbereitet Und die Dummen haben sich nicht vorbereitet. Nur wie das Wachen genau aussieht, das können wir leider in diesem Text nicht sehen. Ja, und dafür müssen wir jetzt ein bisschen außerhalb des Textes gehen. Und bei den kommenden Punkten, die jetzt kommen, möchte ich keinem die Wiedergeburt absprechen, ihr Lieben. Das steht mir absolut nicht zu und das ist auch nicht mein Ziel, jemandem die Wiedergeburt abzusprechen, denn das ist allein Gottes Sache. Nur der Herr weiß, wer seine Kinder sind. Und sicherlich brauchen auch viele von diesen Dingen auch Zeit. Ja, viele Dinge brauchen eine gewisse Erkenntnis, bis man überhaupt dahinter kommt. Denn ich merke, wie lange das bei mir alles gedauert hat, Leute. Ja, das meiste davon, das ist ein Prozess. Und ein Prozess hat seine Zeit. Und allein schon aus dem einfachen Grund, dass Erkenntnis Stückwerk ist, sagt das schon darüber aus, dass vieles auch Zeit braucht. Nun, was ist Wachen? Ich habe hier ganz viele Dinge aufgeschrieben, wo ich ganz viele Bibelstellen dazu habe, die werde ich aber alle nicht vorlesen. Die könnt ihr aber gerne, wenn ihr wollt, bei mir nachher holen. Wachen bedeutet, in Heiligung zu leben. Wenn wir Hebräer 12, Vers 14 lesen, dann steht da, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Niemand. Ja, und das Thema Heiligung, das ist so ein großer Punkt, das ist so ein großes Thema, dass ich jetzt hier gar nicht machen will. Wachen bedeutet auch, die Werke der Finsternis abzulegen und Christus anzuziehen. Das lesen wir in Galater, in Römer. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 6, da sagt Johannes, wenn du sagst, du hast Gemeinschaft mit Gott und wandelst in der Finsternis, dann lügst du. Jemand, der behauptet, er wandelt mit Gott und lebt aber in der Finsternis, der ist ein Lügner. Wachen bedeutet auch, im Gebet zu bleiben. Kontinuierlich im Gebet zu stehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt 7 Stunden am Tag auf Knien stehe, natürlich nicht. Aber das heißt, dass ich verbunden bin mit meinem Herrn, in der Abhängigkeit zu ihm stehe. Wachen bedeutet aber auch, Sünden zu bekennen. Ihr Lieben, eine Frage habe ich. Wann hast du das letzte Mal Sünden bekannt vor deinem Herrn? Wann ist es das letzte Mal gewesen, wo du auf Knien standst oder zu Hause gebetet hast und einfach gesagt hast, Herr, ich habe eine Sünde begangen, vergib es mir. Denn wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn du keine Buße tust, dann sagst du damit, dass du auch nicht sündigst. Und der erste Johannesbrief sagt ganz deutlich, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der macht Gott zum Lügner. Wachen heißt auch, sich reinzuhalten vor der Welt. Auch dies ist ein großes Thema. Wachen bedeutet auch, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und hiermit meine ich jetzt nicht, den Heiligen Geist zu bekommen bei der Wiedergeburt. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist ist noch was anderes. Wachen bedeutet auch, die Waffenrüstung Gottes zu tragen, um gegen Versuchungen zu kämpfen und Sieg zu erlangen. Das bedeutet genauso wachen, können wir in Epheser 6 nachlesen. Und wachen bedeutet auch, den Willen Gottes zu tun. Nicht nur ihn zu kennen, nicht nur zu wissen, was richtig ist, sondern auch zu tun. Und wisst ihr, was sehr interessant ist? Das musste ich bei der Vorbereitung feststellen. Viele dieser Punkte können die Scheinheiligen auch. Viele dieser Punkte können auch die Menschen, die vorgeben, Christen zu sein, die vorgeben, gläubig zu sein und das genauso auch ausführen können wie die anderen. Denken wir da nur an die Pharisäer. Die Pharisäer, das war ja so ein spezielles Volk. Wir hatten beim Hauskreis, haben wir mal so ein ganzes Buch von denen durchgenommen. Die konnten lange Gebete sprechen. Die standen an den Ecken und haben da Gebete gesprochen, dass die Leute wahrscheinlich nur dachten, boah, ey, so mal zu beten, das wäre ein Ding. Die haben so gesetzlich gelebt, dass sie selbst Sündern die Tür weggeschickt haben. Ja, so gesetzlich, so rein haben sie gelebt. Die haben sogar den Zehnten vom Kümmel und vom Dill abgegeben. Hat jemand Dill zu Hause angepflanzt? Ja, das sind kleine Sträuchchen, da kommen so ganz kleine Die hatten den Zehnten davon abgeschnitten und abgegeben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also so gesetzlich wie die Pharisäer waren, also ich kenne kaum Leute, die so sind. Auch heute gibt es leider viele Christen, die genauso leben. Genauso in ihrer Gesetzlichkeit leben, Dinge einhalten, aber das Herz ist eigentlich ganz weit weg vom Herrn. Darf ich mal eine Klammer aufmachen? Vielleicht redest du hier im Gottesdienst ganz große Gebete. Vielleicht bist du da dran, jeden Sonntag wirklich zu beten, damit das nach außen hin wirklich so aussieht, als ob du wirklich in der Gemeinschaft des Herrn lebst. Und wenn man deine Kinder fragt, dann sagen sie, meine Eltern beten nie zu Hause. Die haben dich noch nie beten gehört zu Hause. Die haben dich noch nie beten gesehen zu Hause. Vielleicht spendest du großzügig hier im Gottesdienst Scheine, wenn diese Schale hier rumgeht. So, dass das auch wirklich alle sehen. Und zu Hause kennt man dich nur als geizigen Papa. Vielleicht gibst du nach außen hin einen perfekten Ehemann wieder. Vielleicht gibst du eine perfekte Ehefrau wieder. Und zu Hause, wenn du alleine bist, dann begehrst du andere Frauen, indem du Pornografie schaust, indem du YouTube-Videos solche guckst, wo du dich gerne amüsierst darüber. Vielleicht bist du auch so einer. Nach außen hin sieht das vielleicht so aus, als ob du wirklich ein Christ bist, der wartet. Aber eigentlich bist du ziemlich dumm. Weil du eigentlich genau weißt, dass das falsch ist und dennoch danach lebst. Und du weißt ganz genau, dass das vor Gott eigentlich überhaupt nicht zählt. Ihr Lieben, das ist vielleicht warten, aber das ist nicht wachen. Das hat mit Wachen nichts zu tun. Ein Mann sagte mal zu mir, ich rede so gern mit dir über die Bibel, das macht mir so viel Freude. Man könnte meinen, Mensch, Hammersache. Ich frage ihn, wenn Jesus diese Nacht kommt, bist du bereit? Seine Antwort war einfach nur nein. Ist das nicht dumm, ihr Lieben? Sich so gerne über das Wort Gottes zu unterhalten, dabei zu wissen, dass ich eigentlich verloren gehe. Und hier merken wir, warten sieht man von außen. Wachen sieht man im Herzen. Und das sieht Gott. Ihr Lieben, vielleicht ist ein oder andere Christ, der hier sitzt, in diesen Punkten eingeschlafen. Und deshalb ermahnt Paulus uns auch in Römer 13, Verse 11 bis 14, weil wir wissen, dass der Tag so nahe ist, weil wir wissen, dass der Herr kommt, lasst uns aufwachen, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und Christus anziehen. Lieben, das ist so eine Ermutigung. Wir wissen, dass der Tag nahe ist. Wache auf, es ist Zeit, sich vorzubereiten. Ein nächster Unterpunkt, wir werden alle müde und schlafen ein. Und das Interessante ist, gerade auch in diesem Gleichnis, da wird das oft auch so gedeutet, ja, ja, auch die Christen sind eingeschlafen. Und je länger man wartet, desto müder wird man, das ist doch so, oder? Also wenn wir nicht genau wüssten, wann das Weihnachtsfest ist, also ich bin mir so ziemlich sicher, bei vielen wäre schon die fünfte Kerze an und doch die sechste und doch die siebte. Und viele würden Weihnachten sogar auch verpennen, weil sie irgendwann mal aufgehört haben zu warten. Das Gute bei Weihnachten ist, wir wissen, wann dieses Fest kommt. Ihr Lieben, aber das ist auch nicht das Problem, was Jesus hier anspricht. Das Problem ist nicht, dass die Klugen und die Törichten eingeschlafen sind. Ich glaube, dass Jesus hiermit einfach nur sagen will, dass er zu einem Zeitpunkt kommt, wo niemand von uns dieses erwarten wird. Niemand von uns. Keiner von uns kann sagen, ach, ich kenne ja den Tag, einen Tag vorher, reicht. Niemand weiß es. Und das ist meiner Ansicht nach der Punkt, den Jesus hier beleuchten will. Indem er sagt, sie sind alle eingeschlafen, weil niemand kennt den Tag und die Stunde. Deswegen müssen wir alle Zeit bereit sein und alle Zeit wachen und uns vorbereiten. Und vorbereiten ist natürlich auch keine Sache von 5 Minuten. Ja, das sehen wir an den törichten jungen Frauen. Ach, der Herr kommt, ja, alles klar, schnell mal eben zurichten, fertig. Das ist nicht so. Vorbereitung braucht seine Zeit. Wachen offenbart wahre Liebe. Und wenn Wachen wirklich die gerade erwähnten Punkte bedeutet, die ich gerade angesprochen habe, zeigt das nicht meine Liebe zu meinem Herrn? Zeigt das nicht, dass ich ihn umso mehr liebe, umso mehr ich wache und in der Heiligung lebe und ihm gehorsam bin? Das ist doch richtige Ausdauer, oder nicht? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das geht nicht nur an einem Tag, das geht, solange ich mich vorbereite auf sein Kommen. Solange halte ich seine Gebote, weil ich ihn liebe. Zeigt sich wahre Liebe nicht im Gehorsam? Das können wir doch bei unseren Kindern ganz gut immer schauen, oder? Und das, meine Freunde, das kann man nicht an dem Tag anfangen, wenn Jesus kommt. Das sind Vorbereitungen, die definitiv vorher getroffen werden müssen. Wir kennen alle die Geschichte vom Vater Martin, richtig? Die haben wir mal 2014, glaube ich, haben wir die mal mit der Gemeinde oder die Jugend hat das, glaube ich, mal vorgetragen. Also ich liebe diese Geschichte, denn die zeigt genau das. Die zeigt das Wachen. Genau das ist, Jesus gehorsam zu sein. Ja, und wo dann die Geschichte da zu Ende geht, da sehen wir, dass dem Vater Martin gesagt wird, du hast angezogen, du hast uns angezogen. Und er sagt, hey, ich habe auf Jesus gewartet, er ist nicht gekommen. Und dann wird deutlich, er ist gekommen. Er war da, indem du Menschen angezogen hast, indem du Menschen geholfen hast, indem du Menschen im Gefängnis besucht hast. Lieben, das sind Dinge, auf die es wirklich ankommt. Und das zeigt mein Wachen, indem ich das tue, was Jesus möchte. Ich komme zum dritten Punkt. Jedes Warten hat sein eigenes Ende. Und Jesus vergleicht dieses Kommen des Menschensohnes mit einem Bräutigam, der sich verspätet. Wir wissen natürlich nicht, warum er sich verspätet hat. Das gibt uns der Text einfach nicht wieder. Vielleicht wurde er aufgehalten. Vielleicht hat er noch mit dem Brautvater irgendwie hier ausgehandelt, wie viel Kamele er bezahlen muss oder was auch immer. 5 Kamele, nein, 7, wissen wir nicht. Das spielt aber auch in dieser Geschichte absolut keine Rolle. Ja, Fakt ist, dass das seine Entscheidung ist. Der Bräutigam kommt. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Das sagt Jesus zu den Jüngern. Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu wachen. Und Augustinus, der Kirchenvater, der hat mal gesagt, Gott hat den einen Tag verborgen, damit wir alle Tage wachen. Was wir natürlich in 2. Petrus 3, Vers 9 sehen können, ist, dass der Herr langmütig ist und dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, und ihr Lieben, wir können da von Gnade sprechen, dass der Herr noch nicht erschienen ist. Denn wie viele Eltern gibt es, die einfach immer noch zum Herrn schreien und sagen, errette doch meine Kinder. Wie viele Eltern gibt es davon? Wir sind froh, dass wir noch Gnadenzeit haben, dass der Herr noch nicht gekommen ist, damit Menschen noch die Möglichkeit haben, sich für ihn zu entscheiden. Aber ihr Lieben, den Zeitpunkt zu kennen, das ist nicht das Wichtigste, was hier aus diesem Beispiel hervorgeht. Sondern der Bräutigam, der kommt zu einer Stunde, wo wir es nicht wissen. Aber er kommt plötzlich. Jesus sagt zu den Jüngern hier in dem Text, es wird ein Geschrei geben, der Bräutigam kommt. Und ihr Lieben, da wird sich das Warten so wirklich zeigen. Warten macht dann Spaß. Und macht dann eine Freude, wenn man weiß, worauf man wartet. Und hier haben wir wieder zwei Reaktionen, der klugen und der törichten Frauen, Menschen. Und die klugen, die werden sagen, endlich. Endlich ist der Herr da. Endlich sehe ich den, der für meine Schuld bezahlt hat. Endlich sehe ich meinen Schöpfer wieder. Endlich sehe ich den, der die Macht der Sünde auf sich genommen hat, um mir Vergebung zu schenken. Ihr Lieben, das wird eine Freude sein. Ich freue mich so riesig auf diesen Tag. Das ist das Ende der Wartenden. Ihr Lieben, es gibt aber noch ein anderes Ende. Und das ist das Ende der Dummen. Es wird sehr überraschend kommen. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorbereitet. Das ist wie in der Schule, wenn der Lehrer die ganze Zeit sagt, Kinder, wir schreiben eine Klassenarbeit, wir schreiben irgendwann mal eine Mathearbeit. Ja, und es vergeht eine Woche. Wir schreiben demnächst eine Mathearbeit. Ja, es vergehen 2 oder 3 Wochen. Irgendwann sagen die Kinder, ach, das hat er schon vor 3 Wochen gesagt. Passiert eh nicht. Aber irgendwann kommt der Lehrer und sagt, heute schreiben wir eine Mathearbeit. Echt jetzt? Das kommt aber überraschend. Also sie hätten es ja wenigstens vorwarnen können, oder? Und so ähnlich wird das hier sein. Aber für die Dummen besteht ja erstmal keine Panik. Gut, die Klugen, die können denen nichts abgeben, das ist richtig. Aber die können ja noch schnell zu den Händlern laufen, oder? Schnell zu den Händlern nochmal eben ganz schnell was abwickeln. Und du kommst zurück, stellst aber fest, die Tür ist zu. Aber auch das ist ja kein Problem. Du klopfst an und sagst, Herr, Herr, öffne mir. Ich habe noch schnell einen Taufschein geholt. Ich war auch noch schnell beim Pastor. Er hat mir aufgeschrieben, wie oft ich im Gottesdienst war. Er hat mir auch aufgeschrieben, wie oft ich Schnee geschippt habe oder den Raum geputzt habe. Ich habe mir auch von WhatsApp eine Statistik anfertigen lassen, wie oft ich einen Bibelvers im Status hatte. Und stell dir vor, 17 Menschen von 200 Kontakten haben das gelesen. Ich habe auch vor 10 Jahren mal einen Jüngerschaftskurs gemacht. Und dann fragt der Herr, und was steht da über meine Wiederkunft drin? Nun, da stand, dass du kommen wirst. Aber das haben ja schon 2000 Jahre lang die Leute gesagt. Und ich dachte mir, wenn das 2000 Jahre gedauert hat, dann kann das ja auch jetzt noch dauern. Deswegen habe ich mit dir noch nicht gerechnet so schnell. Mein Freund, ich habe gesagt, ich komme dann, wenn niemand, aber auch niemand es erwartet. Ich kenne dich nicht. Aber Herr, ich habe doch auf dich gewartet. Du hast vielleicht gewartet, aber du hast nicht gewacht. Wenn du gewacht hättest, dann hättest du dich vorbereitet, mein Freund. Ihr Lieben, das Ende dieser Gruppe, das ist sehr traurig. Das Ende dieser Gruppe ist der Feuerpfuhl. Das ist die Hölle. Auch wenn man nicht gerne darüber redet, aber es ist das, was die Bibel klar macht. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, naja, haben ja schon wirklich so viele Leute gesagt, dass der Herr bald kommt. Ich habe ja noch Zeit. Bis jetzt ist Jesus ja auch noch nicht gekommen. Aber Lieben, das Gleichnis, was Jesus hier benutzt, das wird eintreffen. Das wird definitiv eintreffen. Und ich habe eine erschreckende Nachricht für euch. Ich habe ausgerechnet, wann der Herr kommt. Klingt komisch, ne? Ist aber so. Soll ich euch sagen, wann der Herr kommt? Für einen jeden von hier, der hier sitzt, ist der Herr spätestens in 100 Jahren gekommen. Wisst ihr warum? Weil keiner von uns mehr in diesem Raum sitzen wird. Denn spätestens in 100 Jahren ist jeder von hier tot. Und wenn du gestorben bist, dann ist der Herr für dich gekommen. Das ist die Entscheidung, die du vorher treffen musst. Vielleicht gehst du heute aus dem Gottesdienst und kommst nächste Woche gar nicht wieder. Weißt du das? Also ich weiß es nicht. Vielleicht gehe ich aus dem Gottesdienst raus, fall hin und bin tot. Deswegen, ihr Lieben, jeder, der wacht, der wartet auch auf Jesus. Aber nicht jeder, der auf Jesus wartet, der wacht auch. Und damit will ich schließen. Lasst uns aufstehen und beten.